Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine Karte Europas im 17. Jahrhundert vor, auf der sich nicht nur territoriale Grenzen, sondern auch Glaubenslinien verschieben. Auf dieser Karte liegt das kleine Rakau, ein Ort, der zur Ideenschmiede wurde. Dort entstand der Rakauer Katechismus, ein klares Programm unitarischer Theologie, das Fragen stellte, die in vielen Kellern, Universitätsstuben und Druckereien Europas nachhalten. Aus dieser Werkstatt der polnischen Brüder gelangte eine theologische Denkweise nach Norden, nicht als blinder Import, sondern als transformierte Sprache, die sich an lokale Debatten anpasste. Johann Krell war einer der Übersetzer dieser Sprache, nicht nur wörtlich, sondern intellektuell, rhetorisch und pastoraler. Die sozinianische Bewegung beginnt mit den Sozzini-Brüdern in Italien und findet in Polen fruchtbaren Boden. Lelio und Fausto Sozzini formulierten Fragen zur Natur Gottes und Christi, zur Schriftauslegung und zur Ethik, die später unter dem Namen Sozinianismus oder Sozinianisch zusammengefasst wurden. Die polnischen Brüder organisierten das, was man eine konfessionelle Schule nennen kann, theologische Schriften, Schulen wie die Rakowian Academy, Predigt- und Publikationsnetzwerke. Der Rakauer Katechismus, zunächst auf Polnisch, dann in Latein und anderen Sprachen verbreitet, fasste zentrale Lehren zusammen. Die Ablehnung der Trinitätslehre im traditionellen Sinn, die Betonung der Einheit Gottes, eine rationale Lesart der Schrift und Skepsis gegenüber dogmatischen Formeln, die nicht biblisch fundiert erscheinen. Politik und Religion in Polen-Litauen schaffen den Nährboden. Die frühe habsburgische und spätere Gegenreformation drängten antitrinitarische Gruppen an den Rand. Dennoch erlaubte die relative konfessionelle Offenheit der polnisch-litauischen Union zunächst ein reges publizistisches Leben. Druckereien in Rakau und Amsterdam verbreiteten Texte in Latein, Polnisch und anderen Sprachen. Die Bibliotheca Fratrum Polonorum, eine Sammlung unitarischer Schriften, die in Amsterdam erschien, systematisierte viele Argumente und machte sie einem europäischen Publikum zugänglich. Diese Schriften wanderten in die Hände von Gelehrten in Brandenburg, Sachsen und den norddeutschen Städten. Sie wurden gelesen, diskutiert und bekämpft. Der Druck auf die polnischen Brüder wuchs in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Schließungen von Schulen, Verbote und schließlich die erzwungene Auswanderung vieler Theologen zerstörten institutionelle Strukturen vor Ort. Einige Gruppen flüchteten nach Siebenbürgen in die Niederlande oder in deutsche Territorien. Gerade diese Zersplitterung beschleunigte die Übertragung von Ideen. Exilanten nahmen ihre Manuskripte mit, vernetzten sich mit pietistischen oder rationalistischen Kreisen und suchten neue Schutzräume. In diesem Prozess kamen Übersetzungen und Neufassungen zustande, die die ursprünglich polnisch-italienische Sprache der sozinianischen Diskussion in die intellektuellen Gepflogenheiten des Reichs übersetzten. Hier tritt Johann Krell in den Vordergrund. Er gehört zur Generation, die nicht mehr in Rakau studiert hat, sondern die Schriften der polnischen Brüder rezipiert und in deutsche Kontexte hineingesprochen hat. Krell orientierte sich an den großen Leittexten Rakauer Katechismus, die Schriften der Sozzini, die Texte aus der Bibliotheca Fratrum Polonorum. Er war zugleich produktiv als Prediger, Schriftsteller und Kommunikator, auf Latein, aber zunehmend auch auf Deutsch. Sein Anliegen war nicht nur polemisch. Er wollte ein kohärentes theologisches System anbieten, das sich an der Schrift orientierte, dabei aber die Wege der vernünftigen Argumentation und juristische Präzision nicht scheute. Die intellektuelle Landschaft des Heiligen Römischen Reichs bot Chancen und Barrieren. Einige Fürsten praktizierten konfessionelle Toleranz aus pragmatischen Gründen, andere sahen in unitarischen Lehren eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung. Universitäten und theologische Fakultäten blieben überwiegend orthodox lutherisch oder reformiert. Dennoch existierten Nischen, Drucker, Buchhändler und Privatgelehrte, die antitrinitarische Texte verbreiten konnten. Krell und seine Gefährten verzichteten nicht auf Debatten. Sie lieferten Kommentare zu Bibelstellen, verfassten Traktate gegen die traditionelle Trinitätslehre und bemühten sich um apologetische Werke, die ihre Position gegenüber evangelischen, reformiert-kalvinistischen und katholischen Gegnern behaupten sollten. Wichtig war die Form. Socinianische Theologie suchte Argumente auf dem Terrain der Schrift und der Vernunft. Das bedeutete, lateinische Scholastik und protestantische Exegese gleichermaßen zu nutzen, aber auch eine gewisse methodische Neuerung. Betonung der historischen Lesart von Texten, kontextuelle Auslegung und Zurückweisung metaphysischer Spekulationen, die sich nicht aus der Heiligen Schrift ableiten ließen. Das machte die Schriften attraktiv für gebildete Laien und für protestantische Intellektuelle, die sich einer rationalen, bibelzentrierten Theologie verpflichtet fühlten, ohne die Trinität vorauszusetzen. Die Verbreitung unitarischer Ideen in deutschen Landen verlief also nicht linear. In einigen Regionen gelang es, Gemeinden zu bilden. In anderen blieben die Anhänger diskrete Intellektuelle oder private Hausgemeinden. Sprachliche Vermittler wie Krell spielten eine Schlüsselrolle. Sie ordneten, systematisierten und diktierten Argumentationslinien, die zuvor fragmentiert in polnischen, lateinischen und italienischen Dokumenten kursierten. Krells Schriften zeigen, wie man theologische Präzision mit pastoraler Zielsetzung verbindet. Die Diskussionen sollten nicht nur akademisch bleiben, sondern Gemeindeleben, Baptismen, Abendmahlsfragen und die Frage religiöser Freiheit betreffen. Die äußeren Umstände, Kriege, konfessionelle Gegenreformation, Druck durch Landesfürsten, zwangen viele Socinianer zu Anpassungen. Manche hielten an radikalen Positionen fest, andere modifizierten Terminologie, um weniger provozierend zu wirken. Aus diesem Spannungsfeld heraus formierte sich die deutsche socinianische Schule als eine eigenständige Variante. Nicht einfach ein Exil der polnischen Brüder, sondern eine Schule, die eigene Akzente setzte in Sprache, Publikationsstrategie und theologischer Systematik. Sie behielt die Kernzüge des Antitrinitarismus und der kritischen Schriftauslegung, passte aber Rhetorik und Argumente an die Debattenräume des Reichs an. Die institutionelle Folge war kein großes Kirchenprojekt, sondern ein Netzwerk, private Vorlesungen, handschriftliche Zirkulationskopien, Drucke in Staaten mit größerer Toleranz und schließlich die Integration einiger unitarischer Ideen in breitere aufklärerische Diskussionen. Dabei blieb der Gedanke der Religionsfreiheit ein verbindendes Motiv. Die socinianische Kritik an Zwangstaufen, an obrigkeitsstaatlicher Glaubensaufzwingung und an dogmatischen Exekutionen verband die theologische mit der politischen Ebene. Für viele Leser in Deutschland wirkte das sowohl provozierend als auch anziehend, provozierend für etablierte Theologen, anziehend für diejenigen, die nach einer vernünftigen und biblischen Alternative zur etablierten Trinitätslehre suchten. Aus dieser Gemengelage heraus entwickelte Johann Krell eine theologische Sprache und ein publizistisches Profil, das deutlich auf die Bedürfnisse deutscher Leser zugeschnitten war. Seine Texte verknüpften die polemische Schärfe der polnischen Brüder mit einer didaktischen Klarheit, die sich an Prediger, Studenten und gebildete Laien richtete. Diese Verbindung aus Praktikabilität und systematischer Kritik machte Krell zur Schlüsselfigur einer Schule, die nicht nur reagierte, sondern eigene Akzente setzte und so einen dauerhaften Eindruck auf die religiöse Landkarte Nord- und Mitteleuropas hinterließ. Ein Eindruck, dessen inhaltliche Konturen in den theologischen Auseinandersetzungen sichtbar werden, die er selbst anstieß und die sich an konkreten Bibeltexten entzündeten. Krell knüpfte seine theologische Arbeit an drei zentralen Punkten fest: die Einheit Gottes, die Stellung Jesu Christi und die Frage von Sünde und Sühne. Diese Punkte bildeten das Gerüst der deutschen socinianischen Schule und bestimmten zugleich die schärfsten Kontroversen. Um zu verstehen, wie Krell argumentierte, müssen wir die Bibelstellen betrachten, die er und seine Vorgänger immer wieder anführten, und ebenso die Stellen, mit denen ihre Gegner antworteten. Zur unitarischen Betonung der Einheit Gottes beriefen sich Socini und Krell vor allem auf Texte, die die Einzigkeit Gottes klar aussprechen. Deuteronomium 6,4: Höre Israel, der Herr, unser Gott ist ein Herr, bildet den jüdischen Grundsatz der Gotteseinheit. Im unmittelbaren Kontext steht der Schema als Bekenntnis zu keinem pluralen Gott. Markus Evangelium Kapitel 12, Vers 29 lässt Jesus dieses jüdische Bekenntnis bekräftigen. Der erste ist: Höre Israel, der Herr, unser Gott ist ein Herr. Jesaja Kapitel 44, Vers 6 sagt: So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir ist kein Gott. Johannes Evangelium Kapitel 17 Vers 3 enthält Jesu Gebet: Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. 1. Korintherbrief Kapitel 8 Vers 6 differenziert: Für uns gibt es aber nur einen Gott, den Vater, und nur einen Herrn, Jesus Christus. Johannes Evangelium Kapitel 14 Vers 28: Der Vater ist größer als ich. Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 17, wo Jesus nach der Auferstehung von seinem Vater und eurem Vater spricht, dienten Krell als Beleg für eine funktionale oder ontologische Unterordnung des Sohnes gegenüber dem Vater. Krell erklärte diese Verse in ihrer literarischen und jüdisch-palästinensischen Umgebung. Die biblische Tradition kenne keinen Begriff eines ewig koexistierenden dreifaltigen Gottes in dem metaphysischen Sinn, wie ihn später die Trinitätsformeln entwickelten. Für ihn belegten die genannten Stellen, dass die neutestamentliche Sprache eher von einem einzigen Gott spricht, dem Vater und Jesus als gesandtem Mittler. Die Gegenantwort der Trinitarier verwies auf andere Texte. Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1: Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Kolosserbrief Kapitel 1 Verse 15 bis 17: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen. Philipperbrief Kapitel 2 Verse 6 bis 11: Das Hymnuswort von der Selbstentäußerung Christi, im Griechischen oft so gelesen, dass Christus göttliche Gleichheit besaß. Hebräerbrief Kapitel 1 Vers 3: Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ausdruck seines Wesens. Krell und die Socini-Tradition antworteten: Johannes 1 verwende Logos als göttliche Vernunft oder Wort Gottes, nicht notwendigerweise das personalisierte, ewig vorausgesetzte zweite Hypostasewesen, und die Formulierungen ließen grammatikalische und theologische Deutungen zu. Kolosserbrief Kapitel 1 Vers 15 mit Erstgeborener könne auf Rang und Herrschaft hinweisen, nicht auf zeitliche Priorität. Das Für und Wider zeigt die Methode der Schule. Genaue philologische Analyse, Kontextbetrachtung und das Nachfragen nach der frühesten Bedeutung der Texte, genau die Werkzeuge, mit denen Kröll sich ausstattete. Zur Person Jesu beriefen sich Krell und seine Gefährten auf Stellen, die seine menschliche Herkunft betonen. Lukas Evangelium Kapitel 1 Vers 35 berichtet die Verkündigung an Maria: Der Heilige Geist wird über dich kommen, darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Lukas Evangelium Kapitel 2 Vers 7 spricht von der Geburt Jesu: Sie gebar ihren erstgeborenen Sohn. Matthäus Evangelium Kapitel 1 Verse 18 bis 25 und Matthäus 2 dokumentieren die Umstände von Geburt und Kindheit. Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 22 beschreibt Jesus als Mann von Gott bezeugt durch Wunder, Zeichen und Wunderwerke. Hebräerbrief Kapitel 2 Verse 14 bis 17 betont, dass Christus Fleisch und Blut teilte, damit er durch den Tod die Macht des Todes nehme, wodurch seine Menschwerdung und Teilnahme an der menschlichen Natur in den Vordergrund rücken. Krell las diese Texte so, dass die neutestamentliche Botschaft Jesus als Mensch, Gesandten und Mittler darstellt, nicht als eine zweite göttliche Person, die gleich dem Vater ist. Die Tradition der Socini interpretierte Worte wie »Ich und der Vater sind eins«, Johannes Evangelium Kapitel 10 Vers 30, als Einheit in Willen und Absicht, nicht als metaphysische Identität. Die Trinitäre führten zu Johannes Evangelium Kapitel 1 Vers 1, Johannes Evangelium Kapitel 8 Vers 58, »Ehe Abraham war, bin ich« und Thomas Ausruf Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 28, »Mein Herr und mein Gott« an. Krells Erwiderung zielte auf Kontext und Sprachgebrauch. »Ich bin« in Johannes steht in engem Zusammenhang mit dem messianischen Selbstzeugnis und Thomas Ruf sei eine Glaubenserklärung, die nichts über die ontologische Gleichheit mit dem Vater aussage. Die Debatten drehen sich oft um Grammatik, Semantik und jüdische Messiaserwartungen. Genau jene Felder, in denen Krell sich als akribischer Exeget bewegte. Bei Sünde und Sühne traten besonders scharfe Differenzen zwischen Sozinianern und orthodoxen Protestanten hervor. Die klassische reformatorische und katholische Lehre verstand Jesu Tod oft als stellvertretende Sühne. Christus erträgt göttlichen Zorn, um die Strafe der Menschen zu tragen. Satisfaktions- oder Substitutionslehre. Die Socini-Schule stellte dem eine andere Lesart gegenüber. Jesus' Tod wirke vor allem als Vorbild und geistliche Wiederherstellung, nicht als rechtlich notwendige Befriedigung göttlicher Gerechtigkeit. Als biblische Stützen nannten sie Johannes Evangelium Kapitel 15, Vers 13, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. 1. Johannesbrief Kapitel 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingab. Römerbrief Kapitel 5, Vers 8, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, die nicht von juristischer Sühne sprechen, sondern die moralische Dimension betonen. Zugleich zogen Ezechiel Kapitel 18, Vers 20, die Seele, die sündigt, die soll sterben, der Sohn soll nicht die Schuld des Vaters tragen, und Deuteronomium 24,16 als Belege für individuelle Verantwortung, Argumente gegen die Lehre der Erbsünde, wie sie augustinisch formuliert wurde. Jeremia Kapitel 31 Verse 29 bis 34, besonders der Vers über das Neugesetz der Umkehr und die Vergebung, diente als Hinweis darauf, dass Gottes Weg der Vergebung auf persönlicher Umkehr beruht. Die Trinitarier konterten Römerbrief Kapitel 3, Verse 23 bis 26 Römerbrief Kapitel 5, Verse 12 bis 21, in denen Paulus Sünde, Tod und die Rettung durch Christus in juristischen Bildern zusammenführt. Vor Römerbrief Kapitel 3, Verse 25 bis 26 wird klassisch als Beleg für die stellvertretende Sühne gelesen. Gott stellt Christus als Sühne dar, um seine Gerechtigkeit zu zeigen. Krell und seine Schule kamen dem entgegen, indem sie Paulus juristische Worte historisch-rhetorisch erklärten, Paulus arbeitet mit Gegensatzpaaren Sünde, Unschuld, Gesetz, Gnade und nutzt Gerichtssprache, um die Dringlichkeit von Umkehr und die moralische Wirkung des Kreuzes zu betonen, ohne eine metaphysische Substitutionsmechanik vorauszusetzen. Außerdem verwiesen sie auf Passagen, in denen die Nachfolge, das Vorbild und die transformative Kraft der Nachahmung betont werden. Zum Beispiel Römerbrief Kapitel 12, Verse 1 bis 2, 1. Petrusbrief Kapitel 2, Verse 21 bis 24. Schließlich verband Krell Theologie mit praktischer Ethik und Religionspolitik. Die Bibelexegese diente nicht bloß akademischem Prestige, sie war die Grundlage für Forderungen nach Gewissensfreiheit gegen Zwangstaufen und staatliche Glaubensauflagen. Samuel Przypkowski und andere zeitgenössische Unitarier schrieben deutlich in diese Richtung. Krell nahm diese Strömungen auf und argumentierte, dass ein rational und biblisch begründetes Christentum weder Intoleranz noch staatliche Gewalt rechtfertige. Die Reaktionen auf diese Positionen ließen nicht lange auf sich warten. In theologischen Fakultäten und in den Predigtpulten demonstrierten lutherische und reformierte Autoren pointiert gegen die socinianische Lehre. Synodale Verurteilungen, polemische Flugschriften und theologische Disputationen bildeten die erste Welle der Gegenwehr. In Polen führte der Druck schließlich zur Schließung der Rakovian Academy und zur Auswanderung vieler unitarischer Gelehrter. In deutschen Landen variierte die Behandlung je nach Landesherrn und politischer Lage. In manchen Territorien blieb man gegenüber abweichenden Lehren repressiv, in anderen, etwa unter konfessionell pragmatischen Regenten, existierte mehr Toleranz. Polemisierend wurde vor allem der Vorwurf, Socinianer leugneten das Herz des Christentums und öffneten damit dem Atheismus Tür und Tor. Krell reagierte auf solche Anschuldigungen mit sorgfältigen Schriften, die die biblische Fundierung seiner Lehre hervorhoben. Er zeigte, dass Antitrinitarier keineswegs eine Gottesleugnung proben, sondern eine andere Theologie formulierten, die die Schrift und die Vernunft zusammenbringen wollte. Gegner hielten dagegen, dass sprachliche Raffinesse und exegetische Spitzfindigkeiten die klare Tradition der Kirchenväter und ökumenischer Konzilien nicht ersetzen könnten. Der Druck manifestierte sich auch in Zensur und Verboten. Druckereien, die socinianische Werke in Umlauf brachten, litten unter Beschlagnahmungen. In manchen Regionen wurden Bücher verbrannt oder anonym verfasste Angriffe erschienen, die öffentliche Rufschädigung betrieben. Zugleich gewann die socinianische Position Sympathien bei libertären Intellektuellen und frühen Aufklärern, die die kritische Schriftlese und die Betonung auf Gewissensfreiheit schätzten. Das führte zu einer paradoxen Situation: je schärfer die offizielle Verfolgung, desto sichtbarer wurde die intellektuelle Präsenz der Bewegung in Europa. Kontroversen erhitzten sich besonders an Punkten, wo die Sprache der Schrift und die Sprache orthodoxer Bekenntnisse aufeinanderprallten. Trinitäre Prediger zitierten Konzilien, patristische Zeugnisse und liturgische Formeln. Socinianische Exegeten setzten dagegen präzise Bibelstudien und moderne rhetorische Methoden. Krells Art, Theologie als argumentatives Gefüge zu konstruieren, Mit Fußnoten, philologischen Anmerkungen und pastoralen Anwendungen stellte die akademische Debatte vor neue Aufgaben. Wie geht man mit einer wissenschaftlich vorgetragenen, aber konfessionell unerwünschten Lehre um? Repression schuf Martyria, aber sie stimulierte auch Verteidigungswerke, die das theologische Feld professionalisierten. Diese Auseinandersetzungen veränderten das intellektuelle Klima nachhaltig. Die deutsch-sozinianische Schule trug dazu bei, Fragen der Bibelauslegung, der Religionsfreiheit und der Beziehung zwischen Vernunft und Glauben in neue Bahnen zu lenken. Und zwar nicht nur als Randerscheinung, sondern als Teil einer breiteren Diskussion, die später in aufklärerische Debatten hineinwirkte. Die unmittelbaren Folgen zeigen sich in Streitschriften, Predigten, Gerichtsverfahren und in der Zirkulation unitarischer Texte. Die langfristigen Spuren betreffen die sensitiveren Methoden der Exegese und eine verstärkte Aufmerksamkeit für das Argument statt für Tradition allein. Weiter entfalten sich diese Linien in den Reaktionen, die die etablierten Kirchen fanden, und in den Varianten, die die sozinianische Leugnung tradierter Dogmen in den theologischen Debatten des 18. Jahrhunderts annahm. Die Wirkung Johanns Krell lässt sich nicht an einer einzigen Institution oder an einem spektakulären Erfolg messen. Sie zeigt sich vielmehr in der Beharrlichkeit von Ideen, in der Form der Argumentation, die er prägte, und in den Wegen, auf denen Thesetexte die Gelehrtenwelt durchquerten. Krell trug dazu bei, dass sozinianische Gedanken, theologische Schärfe verbunden mit einer methodischen Betonung von Schrift und Vernunft, in den deutschsprachigen Raum eingedrungen und dort wirkmächtig wurden. Seine Schriften wurden nachgedruckt, in Sammelausgaben aufgenommen und in Privatbibliotheken bewahrt. Sie zirkulierten in lateinischen wie in deutschen Fassungen und erreichten so Prediger, Juristen und gebildete Laien gleichermaßen. Eine langfristige Spur zeigt sich in der Entstehung und Konsolidierung einer deutschen unitarischen Tradition. Zwar blieben formelle Gemeinden und öffentliche Kirchenprojekte im Reich selten und oft kurzlebig, doch die intellektuelle Substanz ließ sich nicht einfach auslöschen. Werke aus der Bibliotheca Fratrum Polonorum und der Rakauer Theologie standen neben Krells Schriften in Regalen, wurden in Predigten zitiert oder in privaten theologisch-philosophischen Zirkeln diskutiert. Das führte dazu, dass unitarische Argumente in verschiedene Strömungen einflossen. In frühaufklärerische Debatten über Vernunft und Offenbarung, in forschende Exegesen, die kritischer mit patristischer Tradition umgingen, und in polemische Auseinandersetzungen, die die Grenzen der konfessionellen Toleranz testeten. Auch die politische Dimension ihrer Lehre wirkte nach. Krell und seine Mitstreiter verbanden exegetische Einsichten mit klaren Forderungen nach Gewissensfreiheit und gegen staatliche Zwangsmaßnahmen im Bereich des Glaubens. Diese Argumente fanden Resonanz in jenen intellektuellen Milieus, die später die Grundlagen für liberalere Religionsgesetze und für die Debatten der Aufklärung legten. Man kann nicht behaupten, dass Krell allein die moderne Vorstellung von Religionsfreiheit geschaffen hätte. Aber seine und der sozinianischen Schule insistierende Verbindung von Bibelexegese, rationaler Argumentation und Forderung nach Freiraum trug dazu bei, ein Klima zu formen, in dem Toleranz als legitime politische Position diskutierbar wurde. Die Erbmasse reicht darüber hinaus in die Geistesgeschichte hinein. Die methodische Strenge, mit der Krell Grammatik, Kontext und jüdisch-palästinensische Hintergründe betrachtete, erinnert an spätere philologische und historisch-kritische Ansätze. Zwar war Krell kein moderner historischer Kritiker im heutigen Sinne, doch seine Betonung der Kontextualität biblischer Texte und die Zurückweisung metaphysischer Spekulationen, die sich nicht exegesemäßig begründen ließen, veränderten die theologische Praxis. Diese Haltung passte in ein intellektuelles Umfeld, das zunehmend Wert auf Evidenz, Kohärenz und argumentative Nachvollziehbarkeit legte, Voraussetzungen, die später auch die theologische Aufklärung prägen sollten. Regional lassen sich dauerhaftere institutionelle Spuren an Orten beobachten, die traditionsreiche unitarische Gemeinschaften bewahrten oder aufnahmen. In Siebenbürgen, Transsilvanien, etwa existierte eine unitarische Kirche, die eine andere Entwicklung nahm als die polnisch-italienische Ausgangsströmung, aber doch Teil desselben Antitrinitarismus-Spektrums blieb. In den Niederlanden und in England fanden sozinianische Schriften ein wohlwollendes Publikum und in England traten aus dem Kreis der Dissidenten Figuren hervor, die später als Vorläufer der Unitarier gelten. Diese grenzüberschreitende Zirkulation machte aus einer vormals lokalen Bewegung ein transnationales Phänomen. Die Rezeption im wissenschaftlichen Bereich verlief ambivalent. Während kirchliche Autoritäten die Lehre vielfach verurteilten, rückten Historiker, Bibliothekare und Philologen die sozinianische Literatur im 19. und 20. Jahrhundert wieder in ein neues Licht. Historische Editionsprojekte, Sammlungen von Flugschriften und systematische Untersuchungen zur Rakauer Schule halfen, Krells Beiträge als integralen Bestandteil frühneuzeitlicher Theologie zu verankern. Solche Forschungen zeigen, dass die intellektuelle Ökologie der Reformation und der Gegenreformation vielfältiger war, als konfessionelle Geschichtsschreibung lange annahm. Auf der Ebene der Theologie selbst hinterließ Krell ein Zwischenerbe. Eine Alternative zu dogmatischen Formeln, die theologische Schlussfolgerungen stärker aus der Schrift und aus der argumentativen Vernunft ableitete. Diese Alternative forderte die orthodoxen Bekenntnisse heraus, nicht nur durch Leugnung, sondern durch das Angebot eines anderen Auslegungswegs. Dieser Weg beeinflusste später heterodoxe Theologen, skeptische Bibelausleger und jene, die ein religiöses Selbstverständnis suchten, das Ethik, Rationalität und biblische Substanz verknüpfte. Abschließend, Krells Bedeutung liegt weniger in großen organisatorischen Erfolgen als in der intellektuellen Nachhaltigkeit seiner Methode und in der Verbreitung seiner Argumente. Seine Arbeit machte theologische Kontroverse dort möglich, wo zuvor autoritäre Traditionen dominierten. Sie trug dazu bei, Diskursräume zu öffnen, in denen Schriftkritik, Gewissensfreiheit und eine vernunftbegabte Religion miteinander verhandelt werden konnten. Die Spuren, die er zog, erscheinen in der Geschichte der deutschen Unitarier, in der transnationalen Verbreitung sozinianischer Texte und im langsam wachsenden Respekt vor argumentativer Exegese, Entwicklungen, die über Jahrhunderte nachwirkten und die religiösen Debatten Europas nachhaltig veränderten. Das war der Sozinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform und besuchen Sie uns auf sozinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.